herzlich willkommen zu Arbeiterkind.de, der Podcast. Heute nehmen wir wieder eine neue Folge auf für euch und mein Gast heute bringt natürlich auch wieder eine spannende Geschichte mit. Er ist Kriminologe und hat erst im letzten Jahr seinen Weiterbildungsmaster in Kriminologie abgeschlossen. Aber er ist längst kein Berufseinsteiger mehr, denn er hat schon viele berufliche Stationen mitgemacht. Er war im Vollzug, im Ministerium, an der Hochschule. Und wie es zu diesen ganzen Stationen gekommen ist und vor allen Dingen auch, welche Stationen es in seiner Ausbildung und im Studium gegeben hat, das alles werde ich ihn gleich fragen, denn bei mir im Gespräch ist heute Mike Bohrer. Hallo Mike, schön, dass du da bist.
Hi Alexandra, ich freue mich sehr.
Ja Mike, ich habe ja gerade schon gesagt, Kriminologe, das ist richtig so, ne? Wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, ist das die Antwort, die du auch geben würdest?
Das würde ich geben, genau, ja. Ja, gleich mit dem Einwand wahrscheinlich, ich bin kein Kriminalist, ja, weil die meisten dann gleich befürchten, ich wäre Kommissar oder so.
Stimmt, mir ging es auch ein bisschen so, dass ich im allerersten Moment sofort so eine Tatort-Szene im Kopf hatte. Aber bestimmt erzählst du uns gleich noch ein bisschen, was der Unterschied ist und was du eigentlich genau machst. Und ich habe mir gedacht, bei den vielen Sachen, die du schon im Beruf und aber eben auch im Studium gemacht hast, wäre es vielleicht ganz schlau, wenn wir mal von hinten deine ganze Geschichte aufrollen und erstmal beim Stand jetzt anfangen. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du und was hast du jetzt gerade so jüngst erledigt, abgeschlossen? Ich habe es ja gerade schon gesagt, einen Weiterbildungsmaster hast du gemacht, dass wir so ein bisschen einen Eindruck davon haben, wie deine aktuelle berufliche und Studiensituation ist.
Ja, ich habe mich in den letzten Monaten mehrgleisig aufgestellt, muss ich so reflektieren. Ich habe meinen Weiterbildungsmaster tatsächlich letztes Jahr abgeschlossen. Im Oktober war es dann endgültig reif und arbeite aber schon darüber hinaus seit fast 10 Jahren im Justizvollzug. Und aktuell arbeite ich eben im kriminologischen Dienst. Das hält jedes Bundesland vor, um seine Strafvollzugsanstalten zu evaluieren. Also nicht um die zu prüfen und zu checken, sondern um unsere Wirksamkeit im Grunde genommen zu verbessern. Darum geht es im Kern. Ja, ich habe mich mehrgleisig aufgestellt, weil ich daneben noch als Dozent neuerdings arbeite. Und das ist eine Aufgabe, die mir besonders viel Spaß macht. Und die ist mir eröffnet worden eigentlich mit dem Weiterbildungsmaster.
Ja, super spannend. Und ich glaube, das ist auch was, wo sich jeder ja was drunter vorstellen kann, ne? Wenn du sagst, auch viele Jahre, die du schon auch im Vollzug gearbeitet hast. Ist das was, was du auch schon in der Vergangenheit so als Berufswunsch hattest? Also war das irgendwie ein bisschen auch das Ziel, wo du drauf hingearbeitet hast? Oder sagen wir mal, ich würde jetzt den Mike vor 15 Jahren fragen, war das da schon eine Idee oder hättest du da nie damit gerechnet, dass das zum Beispiel mein Job ist, den du machen würdest?
Nee, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also vor 10 Jahren habe ich meine Berufsausbildung abgeschlossen zum Rechtsanwaltsfachangestellten. Und es war eine 3-jährige duale Berufsausbildung und in der Zeit habe ich mir schon gedacht, ich möchte nochmal was anderes machen. Etwas, wo es vielleicht problematischer ist, wo andere Lebenslagen anzutreffen sind, als in Anwaltskanzleien es meistens der Fall ist. Und da habe ich eben eine Stellenausschreibung gesehen für das duale Studium im Gefängnis, in dem man eben Praxisausbildung hat in Anstalten und dann eben theoretische Ausbildung an der Fachhochschule erfährt. Und das fand ich unheimlich spannend, dieses Interdisziplinäre zwischen Psychologie, zwischen Rechtswissenschaften, aber auch Betriebswirtschaftslehre. So diese 3 Häuser, das fand ich enorm interessant. Und deswegen habe ich mich darauf beworben. Und wenn ich so recht überlege, habe ich mich immer so entschieden, was mich interessiert hat, was mich gejuckt hat, was mich gereizt hat. Und da bin ich bis jetzt noch dabei geblieben, genau.
Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast auch eine Berufsausbildung gemacht vorher noch, ne? Auch ja dann irgendwie eigentlich, naja, doch, es gibt schon auch einen thematischen Bezug, aber es ist ja schon nochmal ein ganz anderes Feld. War das dann direkt nach der Schulzeit? Also bist du diesen Weg gegangen, nach der Schule erstmal Ausbildung?
Nach der Schule war es erstmal so, dass ich eine ziemlich niederschlagende Nachricht bekommen habe. Und zwar, dass meine Bewerbung auf Studienplätze, auf einen Studienplatz im Bereich Lehramt nicht geklappt hat. Und da musste ich mich erstmal ziemlich orientieren innerhalb kürzester Zeit und mich erstmal einschreiben in irgendeinen Studiengang und möglichst nicht nur irgendeinen, sondern etwas auch wiederum, was einen irgendwie interessiert und reizt. Und das war damals Politikwissenschaften und Soziologie. Und ich erinnere mich noch tatsächlich total gerne an die Lehrveranstaltungen in Politikwissenschaften. Also ich lese auch bis heute noch einige Blogs in der Richtung, weil mich das Thema nach wie vor reizt. Aber ich wusste nach 3-4 Wochen, das wird hier nichts. Also ich kann mir das gar nicht auch nicht in Zukunft vorstellen. Also so im Sinne von, hier sitzen jetzt schon über 300 Studierende. Wo soll das denn in 3 Jahren hinführen? Dann mit dem Bachelorabschluss in dem Falle in Politikwissenschaften, Soziologie. Und deswegen habe ich mich recht zeitnah entschlossen gehabt, mach erst mal was Vernünftiges, so wie meine Eltern es mir geraten haben. Und dann habe ich eben noch gerade noch rechtzeitig eben die Berufsausbildung erwischt zum Rechtsanwaltsfachangestellten, weil mich schon damals das interessiert hatte, diese Kombination aus rechtlichen und eben die Praxisprobleme von Mandanten. Und deswegen habe ich dann die Berufsausbildung gewählt in einer recht groß aufgestellten Anwaltskanzlei und habe auch das im Nachhinein nicht wirklich bereut. Also ich glaube, gerade in der Ausbildungszeit hat sich bei mir nochmal mein Gerechtigkeitssinn so richtig ausgeprägt. Und ja, genau, ich habe es nicht bereut. Und deswegen kam dann der Schritt zum dualen Studium.
Und wenn du sagst, eigentlich war erstmal nach der Schule der Wunsch Lehramtsstudium, war das wirklich auch tatsächlich dein Berufswunsch, Lehrer zu werden? Oder würdest du heute sagen, es schwingt auch ein bisschen mit? Das ist ja häufiger so, gerade bei Erstakademikern auch. Man kann sich unter dem Lehrerberuf natürlich was vorstellen, wenn man auf Lehramt studiert. Hat das vielleicht auch einen Einfluss gehabt? Oder war es wirklich so, dass du auch gesagt hättest, nee, Lehrer, das stelle ich mir vor, das könnte mein Traumberuf sein und das möchte ich gerne werden?
Also ich denke, unbewusst war es auf jeden Fall auch dieser Anteil dabei, dass es eben dieses Berufsbild war. Aber vor allen Dingen schwang auch mit, vor allen Dingen etwas besser machen zu können und zu wollen und zu wissen, es läuft nicht alles rund hier. Und so, wenn man so eine Rolle vor Augen hat, dann kommt da wahrscheinlich am ehesten Justus Böke aus dem fliegenden Klassenzimmer da rein, so zu sein wie er, fair, gerecht und hart. Das ist so, diesen Wunsch hatte ich schon. Aber viel, viel früher hatte ich wie viele andere auch ganz andere Wünsche. Also davor war es mal eine ganz lange Zeit lang, vielleicht als Journalist tätig zu werden. Und davor vor allen Dingen als kleiner Junge ganz, ganz am Anfang Busfahrer. Das war und ist so ein kleiner Traum, der noch offen ist.
Das kann ja vielleicht auch noch kommen, ne? Also warum nicht? Ja. Und du hast gerade auch erzählt oder erwähnt, dass was Ordentliches machen, so wie die Eltern das gerne mal formulieren. Hattest du schon auch den Eindruck, die sind vielleicht erleichtert, dass du dann in eine Berufsausbildung gegangen bist? Also häufig ist ja so, dass die Familie sich für einen natürlich wünscht, man, dass man irgendwie Stabilität und sich selbst finanzieren. Das ist ja was häufig Arbeiterkinder oder ErstakademikerInnen so mitbringen, auch aus dem familiären Umfeld. Würdest du sagen, das ist bei dir auch so gewesen? Wie waren die Wünsche oder der Support auch aus deinem Umfeld?
Also meine Eltern waren tatsächlich erleichtert, das behaupte ich total. Als sie dann eben gehört haben, okay, ich habe meinen Ausbildungsplatz gefunden und bin da erstmal weiterhin safe. Aber genauso gut war es dann eine Überzeugungsarbeit von mir zu leisten, dass ich sage, nach der Ausbildung mache ich direkt weiter im Sinne von, ich mache erstmal wieder ein duales Studium oder überhaupt ein Studium. Aber immer mit dem Zusatz, es ist ein duales Studium. Ich bekomme nebenbei Anwärterbezüge. In dem Falle war es sogar noch so sicherheitsorientiert, dass ich direkt verbeamtet wurde. Das war dann erstmal, waren Kernargumente, die dann schnell zur Überzeugung beigetragen haben. Und ich muss sagen, so in den letzten Monaten habe ich meine Studie gelesen von der IAB. Das ist ein Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Und dort habe ich erstmal erfahren, dass die meisten Studierenden, die eben dual integriert sind, eben aus Nicht-Akademiker-Haushalten kommen. Das hat mich doch überrascht, muss ich sagen. Also und mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Ja.
Ja. Und du bist dann ja nach dem dualen Studium dann in den Vollzug gegangen, richtig? In den Jugendvollzug, glaube ich.
Zumindest habe ich dort meinen Berufseinstieg dann gefunden. Ich war ja schon vorher in den Vollzugsanstalten und nach dem dualen Studium bin ich eben direkt in die Berufspraxis gegangen und wurde dort Vollzugsabteilungsleiter in einer Jugendanstalt, die aber schon damals erwachsene Gefangene eben ja hatte und ja betreut und versorgt hatte, genau.
Stelle ich mir auch als eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe vor. Also ich glaube, das für mich fühlt sich das zumindest so wie ein ganz besonderer Beruf auch an. Wie ist das für dich so gewesen? Was hast du aus der Zeit da mitgenommen oder was hat dich vielleicht auch in der Zeit dazu angetrieben, danach noch wieder auch mit anderen Bereichen weiterzumachen?
Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Zeit. Wenn nicht sogar die aufregendste Zeit überhaupt nach dem Studium mit eigenen Ideen, ja, mit Vorstellungen, was könnte man anders machen oder weiter fortführen, weil ich in dem dualen Studium einen riesigen Vorteil hatte. Ich hatte ganz viele Abteilungen kennengelernt, viele Menschen mit wirklich tollen Stilen und Strategien, wovon ich mir immer etwas mitnehmen konnte. Immer ein Puzzleteil, immer ein Baustein. Deswegen werbe ich auch für duale Studiengänge überhaupt. Also es ist nochmal wirklich persönlich wie fachlich total prägend gewesen. Und deswegen hatte ich dann viele Ideen mitgenommen und auch umgesetzt. Hatte eine kleine Abteilung. Die Abteilung hat sich etwas vergrößert zwischendurch. Ich hatte Personal zu leiten. Ich hatte also direkt nach meinem ersten Studienabschluss als Diplom-Verwaltungswirt die Erfahrung gemacht, auch mal böse Entscheidungen zu öffnen, sowohl gegenüber jungen Menschen, also jungen Gefangenen, aber auch eben ja Beurteilungsgespräche, Kritikgespräche mit Mitarbeitern zu führen. Und deswegen kann ich da in der Hinsicht eigentlich auch jeden immer ermutigen, jeden Studierenden nach einem Bachelorabschluss vielleicht zu sagen, okay, ich gehe erstmal raus in die Praxis und sammle hier meine Erfahrungen und dann gucke ich dann mal weiter. Und ich hatte so nach etwa 3 Jahren hatte ich so das Gefühl, ich muss noch mal was machen. Ich will noch mal jetzt hier reflektieren, das, was ich hier erlebt habe, nicht nur in der Jugendanstalt, sondern eben auch im Justizministerium. Ich hatte da die Gelegenheit einzusteigen, weil ich es mag, eben immer neue Aufgaben anzugehen. War das damals das tollste Angebot, was ich bekam, Abgeordnet zu werden ans Justizministerium über 2 Jahre. Und war dann halt in der Summe 4 Jahre schon dort und war hatte dann wirklich diesen Drang, ich muss hier nochmal raus im Prinzip, zumindest auf Teilzeitbasis nochmal studieren und die Erfahrung, die ich gemacht habe, nochmal zu reflektieren. Deswegen bin ich an die Uni Hamburg dann gekommen, übrigens mit Unterstützung von arbeiterkind.de. Also die haben mir da bei der Bewerbung sehr geholfen. Also ich habe vorher noch nie Motivationsschreiben erstellt und ich habe da von 2 Ehrenamtlichen riesige Hilfe erhalten. Das hat mir unheimlich geholfen. Genau, und so ging es dann im Universitätsstudium los, bin dort Interessensvertreter von Studenten geworden. Das hat mir nochmal mega Schwung gegeben und nochmal einen Einblick gegeben in diese akademische Welt, die ich vorher nie so richtig hatte, also weder an unserer Fachhochschule noch davor. Ja.
Und dann erzähl uns doch vielleicht nochmal ein bisschen, jetzt wo der Master abgeschlossen ist, oder vielleicht auch noch ein bisschen so, was da nochmal die Inhalte gewesen sind, wo du sagen würdest, dass sind jetzt auch Qualifikationen, die du durch den Master irgendwie nochmal da drauf gesetzt hast und was jetzt genau deine Aufgaben sind in deinem Job, den du heute machst?
Ja, also Kriminologie hat mir geholfen, nochmal einen richtig kritischen Blick auf unser Gefängnis zu werfen. Also an unserer Fachhochschule damals hat im Prinzip dieser kritische Blick auf die Wirksamkeit gefehlt. Das hat man nicht so dolle betont in meinen Augen, habe ich nicht so in Erinnerung. Und in dem Masterstudium selbst war es eben das Tolle dabei, dass es auch so ein gemischter Studiengang war. Wir hatten eben Erfahrene aus der Polizei dabei, wir hatten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dabei, wir hatten auch Juristen an Bord, Psychotherapeuten, also ein bunt gemischtes Potpourri. Und da sind viele Erfahrungen aufeinander gekommen, die sich gegenseitig total ergänzt haben. Das war sehr, also sehr, sehr cool. Ja, es ging von Anfang an gesprochen um wissenschaftliches Arbeiten in der Kriminologie. Es ging vor allen Dingen dann eben um die Polizeiwissenschaften. Es ging auch um klassische Theorien der Kriminologie. Es ging aber dann ganz in die Moderne gesprochen auch um die Gegenwart, also um die Gefängnisse, um das Gefängnissystem überhaupt. Und ja, dort habe ich zum ersten Mal für mich so die Erkenntnis getroffen, reproduzieren sich nicht in unserer Gesellschaft die Strukturen irgendwie selber. Also ist es nicht gewollt, dass wir im Gefängnis, aber auch im Bildungssystem tatsächlich immer wieder selektive Mechanismen haben. Und das hat mir ziemlich stark zu denken gegeben. Das ganze Studium war für mich aber nur begleitend. Vorher hatte ich schon meinen Job im kriminologischen Dienst, also dass ich eben meinen Alltag eben finanzieren weiter konnte und trotzdem eben diesem Studium nachgehen konnte, meiner Leidenschaft. Also ich habe da wahnsinnig viel Selbstbewusstsein gewonnen.
Ja, also ich finde es auch interessant, so zu sehen, dass schon die Dinge, die du gemacht hast, auch die beruflichen Stationen ja alle thematisch auch eng miteinander verbunden sind und man trotzdem das Gefühl hat, es hat auch ganz viele so kleine Schlenker nach links und rechts gegeben und dass du dann immer noch mal was Neues und weiterbilden, also einfach auch so ein eigenes Profil weiterzuentwickeln. Und ich frage mich gerade, wenn jetzt jemand uns zuhört, der oder die denkt, Mensch, was Mike macht, finde ich super spannend. Das könnte ich mir auch für mich vorstellen. Würdest du sagen, dass es ein gangbarer Weg? Oder wenn man jetzt quasi zurückspulen könnte, gibt es einen anderen, den Weg, den man nehmen sollte oder könnte, um zum Beispiel in dieses Berufsfeld zu kommen? Was würdest du jemandem am ehesten anraten, der daran auch Interesse hat? Du hast ja vorhin schon gesagt, duales Studium, da bist du Fan von. Ist das vielleicht auch aus deiner Sicht der beste Einstieg für dieses Themenfeld?
Also ich würde die Frage anders beantworten wollen, als ich es jetzt gedacht habe. Und zwar, man sollte sich vorher am besten kennen wahrscheinlich, auch wenn es das Allerschwierigste ist in so einem jungen Alter. Denn duale Studiengänge bedeutet auch mitgehangen, mitgefangen sozusagen. Also man ist an einem festen Studienablauf gebunden. Man bindet sich auch an seinem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber möchte natürlich auch von der Kraft eben profitieren, in die man investiert hat. Insofern sollte man vorher wissen, ob man der Typ für dieses Verhältnis ist. Denn es war letztendlich auch eine langfristige Bindung. Es war nicht nur die Studienzeit über drei bis dreieinhalb Jahre, sondern letztendlich hingen darin noch 5 Jahre Berufseinstieg noch mit dran. Würde ich früher gehen, also wäre ich, die 5 Jahre sind jetzt schon rum, dann hätte ich eben einen Teil zurückbezahlen müssen. Und dem muss man sich ganz klar bewusst sein. Und wenn man das eben nicht aushält oder nur schwer aushält, dann würde ich denjenigen schon raten, vielleicht mal den Schritt, einen anderen Weg zu wählen. Denn es gibt viele Wege, die gerade in Gefängnisse führen, beruflich gesehen. Also sowohl in der sozialen Arbeit, in der Psychologie oder eben als Jurist gibt es Einstiegsmöglichkeiten. Ja, genau. Also so die Kernstudiengänge, die man eigentlich von Hochschulen und Universitäten kennt, durchaus.
Und wie ist es für dich jetzt so gewesen in den verschiedenen Studienformen auch, also duales Studium und jetzt auch in dem Weiterbildungsmaster, wenn es um das Thema tatsächlich Erstakademiker geht? Ist es da für dich auch präsent gewesen? Hast du mitbekommen vielleicht auch, wie es bei Kommilitonen aussieht? Also viele denken ja auch beim dualen Studium direkt daran, naja, für Arbeiterkinder ist das ein gutes Modell, sage ich jetzt mal, weil man vielleicht nicht so große Finanzierungsängste hat. Wie würdest du das einschätzen oder wie hast du es erlebt? Du bist ja selbst auch Arbeiterkind.
Also, dass ich Arbeiterkind bin, bin ich mir so richtig erst bewusst geworden im dualen Studium, ehrlich gesagt. Aber nicht, weil ich dann gesehen habe, oh, hier sitzen ja viele Arbeiterkinder. Das war mir nie bewusst oder das war für mich nicht relevant. Sondern ich habe damals im dualen Studium erstmal angefangen, mal zu gucken, warum ist das bei mir beim ersten Mal schiefgegangen, also mit dem ersten Studienabbruch. Also ich saß eines Abends mal im Wohnheim, hatte mal ein bisschen mehr Zeit und mir lag das Thema irgendwie auf dem Herzen, mal die Ursachen da ein bisschen zu klären und habe in unserer Suchmaschine Google einfach mal nur eingegeben gehabt, Studienabbruch Ursachen und habe dann mich über mehrere Seiten geschlagen und irgendwann bin ich auf dieses Stichwort Arbeiterkind gestolpert und habe mich dann da richtig wild reingelesen und fand das schon irre. Also die Sachen sind mir eigentlich erst viel, viel später aufgefallen, dass ich eben weniger gerne eben vorne zum Professor gegangen bin, um dort Fragen loszuwerden. Also ich bin dann lieber in diese ganz kleinen Übungen auch reingegangen und habe dann dort Fragen gestellt. Also später muss ich sagen, die eigenen Professoren sind teilweise sogar Arbeiterkinder gewesen. Habe ich erst ganz, ganz später bemerkt, letztes Jahr in meinem Ehrenamt, jetzt muss man den Zusammenhang jetzt richtig deuten, sonst kommt mir ins Lachen vielleicht, ich bin ehrenamtlich engagiert bei der Bahnhofssession. Und auf dem Bahnhof bei der Gleishilfe bin ich auf meinen alten Professor mal gestoßen, habe den angesprochen gehabt, ja. Und wir hatten mal gesprochen gehabt, ob wir nicht in seinem Blog einfach mal einen Beitrag schreiben könnten. Und da war der total damit einverstanden, erzählte von sich aus noch, dass er selber Arbeiterkind ist, ja. Also hätte ich das mal vorher gewusst, wäre ich vielleicht nicht so gehemmt gewesen, auf ihn zuzugehen. Genau, naja gut. Und das, was wir alle als Community kennen, sind so diese Sorgen, sich dann immatrikuliert mal zu haben, aber dann die Studienfinanzierungsfrage, ja, also bis zum Bachelor, aber auch darüber hinaus, ja, wie fällt es sich denn mit interessanten Praktika, wenn ich außerhalb mal von meiner Heimatstadt gucken muss, von Halle-Saale im Bereich Politikwissenschaften, also das hat mich damals sehr gefordert, muss ich sagen, also da wäre es natürlich relevant gewesen, wahrscheinlich, ich rede jetzt ins Blaue hinein, vielleicht mal nach Berlin zu gehen oder nach Magdeburg, und dort eben vielleicht im Landtag ein Praktikum zu machen. Aber wie finanziere ich das? Ja, ganz nah, wirklich ganz lebensnah gesprochen. Wie finanziere ich mein Wohnen, meine Freizeit, das Alltägliche? Das wäre nicht mal so eben gegangen. Definitiv nicht. Wo ich heute auch sagen muss, mit meiner Erfahrung von heute, würde ich sagen, ich bewerbe mich auf jeden Fall auf Stipendien. Ja, damals habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, genauso wie viele andere eben, ach, dafür brauche ich ein Einser-Abi, ja. Bei mir stand die Eins aber an der falschen Stelle, also nicht vorne, eher hinten, und das war das Problem.
Ja, Und du hast ja auch vorhin erzählt, nachdem dein Wunsch, Lehramtsstudium, ja am Anfang eben nicht in Erfüllung gegangen ist, musstest du quasi kurzfristig einen Ersatz zum Einschreiben finden, bist nach Interesse gegangen, hast dich da fürs Politikstudium eingeschrieben. Was hättest du dir vielleicht zu der Zeit gewünscht oder was hättest du gebraucht, damit du da schon dann eine gute oder gut begleitete Entscheidung hättest treffen können? Also vielleicht auch mit dem Blick darauf, wenn jemand heute in einer ähnlichen Situation ist. Es kann einem ja jederzeit passieren, dass man sich für ein Fach oder für eine Art von Studium, vom Ausbildungsweg interessiert und das klappt dann halt nicht oder man bekommt erstmal eine Absage. Und ich glaube, gerade für Arbeiterkinder ist es dann häufig so, dass man ein bisschen dieses Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was ist alles noch für Möglichkeiten gibt. Mir ging es damals auch so, dass man erst im Nachhinein begriffen hat, was es alles für Studienfächer gibt, dass man zur Studienberatung gehen kann. Das habe ich alles überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Was hätte dir vielleicht da geholfen in der Situation und dass du vielleicht auch an dem Punkt das Studium gar nicht abgebrochen hättest?
Ich glaube, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich sagen, wir bräuchten ein Einzelcoaching an Schulen. Also um gerade solche Unterschiede zwischen Nicht-Akademiker-Kindern und Arbeiterkindern aufzufangen. Und zwar vielleicht schon ab der 10. Klasse. Eine weitere Vollzeitkraft an den Schulen, mindestens eine natürlich an der Stelle, die eben Schüler gerade in dem Bezug mit begleitet und betreut. Schon ganz früh im Bereich Universitätspraktika machen, vielleicht auch Praktika in den Bereichen, die einen auch wirklich interessieren, helfen zu vermitteln. Die Schule muss im Prinzip vernetzt sein mit der eigenen Region. Und dann eben dazu verhelfen, ja, wie kommst du an die Stellen dann gefahren? Ja, also zwei Wochen lang. Ja, wie schaffst du das am besten für dich zu übersetzen? Genau, ich glaube, so ein Einzelcoaching wäre sehr, sehr hilfreich und würde auch unserer Gesellschaft am meisten helfen auf Dauer, weil wir vergeben Talente, davon bin ich fest überzeugt.
Ja, ein bisschen versuchen wir natürlich auch bei arbeiterkind.de diese Themen aufzufangen und auch bei Schüler und Schülerinnen schon recht früh, bevor es überhaupt ins Studium geht, damit Unterstützung dazu beizutragen, dass sie gut informiert sind, wenn sie ins Studium starten. Und du hast ja vorhin auch erzählt, du hast dann gegoogelt, bist überhaupt erstmal auf den Begriff Arbeiterkind gestoßen und irgendwann bist du ja auch bei uns bei arbeiterkind.de gelandet. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das überhaupt war und wie deine erste Begegnung vielleicht auch mit arbeiterkind.de gewesen ist und was du heute ja auch in deinem Engagement mit und für arbeiterkind.de machst.
Also belesen habe ich mich halt schon frühzeitig, habe dann damals auch schon Kontakt aufgenommen mit der Bundeslandkoordinatorin Daniela Keil und habe dann danach mich engagiert in unserer Ortsgruppe Halle Saale und bin einfach mal an einem Montagabend zum Stammtisch gegangen, habe mich dort mit einer Reihe von Arbeiterkindern einfach mal unterhalten, hier aus unserer Region, und das ist und war richtig klasse. Bis heute. Also unser Stammtisch ist nach wie vor immer der erste Montag im Monat, immer 18 Uhr im selben Café. Genau, und dort tauschen wir uns die Erfahrungen aus. Und dort bin ich auch ermutigt worden, schon ganz früh, was meine Bewerbung auf den Studienplatz an der Uni Hamburg anbelangt für mein Masterstudium. Ich habe immer gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Also einen Studienplatz, den kriege ich doch niemals. Es werden doch nur 33 Studienplätze vergeben. Warum sollte ich dann einen bekommen? Also ich mit meinem Fachhochschulabschluss, nur mal als Beispiel. Und ich wurde nur in dem Sinne ermutigt, dass mir gesagt wurde, ja, bewirb dich doch trotzdem. Ja, also bewirb's doch, mach doch einfach mal. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das. Ja, und dann gehe das professionell halt an und habe mir gedacht, okay, du brauchst ein Referenzschreiben, du brauchst ein ordentliches Motivationsschreiben, und habe mir dann Hilfe geholt auch. Also wie vorhin erzählt, eben bei Ehrenamtlichen. Und ja, also ich habe Hilfe, richtig viel Hilfe bekommen, und jetzt gebe ich auch richtig viel zurück, behaupte ich. Also ich betreue selber einen Menti, der ist 18 Jahre alt mittlerweile, ist vor vielen, vielen Jahren aus Afghanistan eingewandert, ist eben auch eine Fluchtsituation für ihn gewesen, damals mit seinen Eltern, und ich habe ihn auf ihn getroffen bei einem Schulvortrag in seiner Gemeinschaftsschule. Und wir hatten damals über seine Träume gesprochen und mir war es wichtig, ihn da zu begleiten und nicht zu sagen, das geht nicht. Nee, vergiss es. Also ich habe ihm da geholfen bei der Praktikasuche binnen kürzester Zeit, sodass er noch rechtzeitig einen Platz an seiner Fachoberschule bekommen hat. Und ja, begleite ihn seitdem. Also der nächste Schritt sind Bewerbungen auf Stiftungen, also Stipendien meine ich, Bewerbungen auf Studienplätze. Genau, das wird jetzt in den nächsten anderthalb Jahren seinen Lauf nehmen, aber ich bin da ganz fest von ihm überzeugt, das kriegt der auch hin. Also der wird sein Fachabitur schaffen und ich bin froh, nicht nur ich allein helfe ihm, es ist ja die gesamte Community. Wenn ich mal irgendwelche Fragen habe, dann kann ich die ganz schnell in unserem Netzwerk posten und bekomme da ziemlich zügig irgendwelche Antworten. Also nicht nur irgendwelche, sondern wirkliche Sachen, wo ich immer wieder staune, dass es die gibt. Kleine Sachen eben, kleine Coaching-Sachen, wenn es nur Nachhilfe ist. Also was heißt nur? Nachhilfe ist in so einer Situation immer brenzlig. Ich rede aus Erfahrung. Ja,
mega cool. Also auch nochmal als Appell an alle, die uns zuhören, bei arbeiterkind.de, also Unterstützung zu finden und auch geben zu können. Das ist ja eigentlich auch immer das Schönste, wenn man selber sagt, ich konnte davon profitieren und ich habe Mut mitgenommen und andere haben mir Mut gemacht und dann auch das zu nutzen und die Chance zu haben, das an andere weiterzugeben, so wie du das jetzt machst, ist natürlich super toll und eine schöne Geschichte einfach auch. Und für einen selbst ja auch in beide Richtungen immer eine gute Erfahrung, finde ich auf jeden Fall.
Total. Also ich sehe mich, wenn ich den Menti begleite, da sehe ich mich auch immer mal wieder selbst. Also es ist immer eine schöne Erfahrung, so wenn man jetzt das Schulsystem über 10 Jahre lang verlassen hat, dass man da nochmal schaut, was hat sich verändert, was ist eigentlich immer noch gleich. Ja, und dann erschreckt man sich manchmal.
Ja, das glaube ich. Du hast ja viele verschiedene Sachen, das haben wir jetzt schon ein paar von besprochen, schon gemacht und dich auch immer wieder für Neues interessiert. Und glaubst du, es ist auch so ein bisschen dieser Drang, den man manchmal hat, lebenslanges Lernen, also irgendwie sich immer wieder weiterbilden zu wollen und nochmal was Neues zu machen? Und in dem Sinne, was hast du vielleicht noch vor? Gibt es Dinge, die du dir noch als Ziel gesetzt hast oder die du noch machen möchtest, beruflich oder auch noch in Weiterbildung?
Also in nächster Zeit habe ich erstmal vor, weiter ein guter Dozent zu sein. Für meine Studierenden im nächsten Semester. Ich möchte einfach ein guter Ansprechpartner bleiben, da eine gute Beziehung pflegen. Also da kriege ich auch sehr viel zurück. Das macht mir wahnsinnig viel Laune. Ich bin Dozent in sozialer Arbeit und also bilde hier auch Dualstudierende aus in einem kleinen Modul. Das macht mir richtig viel Spaß. Dann möchte ich bei mir auf Arbeit weiterhin ein kritischer Zeitgeist sein. Und ich verfolge jetzt auch noch ein Fernstudium in sozialer Arbeit selbst, weil mir gewisse Module fehlen für die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter. Das möchte ich auch noch zielstrebig verfolgen. In diesem Jahr schließe ich noch meine kleine Weiterbildung in systemischer Traumapädagogik ab. Also das habe ich auch im letzten Jahr angefangen. Ein wunderbarer Kurs, weil man da auch Gelegenheit hat, ein bisschen sich selber zu reflektieren und krisenfest zu sein. Also wie du schon sagst, lebenslanges Lernen gehört so ein bisschen dazu. Und was meine Ziele so in 20 Jahren anbelangt, ich habe da schon so ein paar Gedanken. Meistens ist es aber so, das hat nie was mit jemandem persönlich zu tun, dass ich mich scheue, Leuten das so direkt zu sagen, weil ich es satt habe, dass mir Träume madig gemacht wurden mit der Zeit. Das muss ich auch mal an der Stelle sagen. Ich glaube, vielen geht es auch so, dass jemanden dauernd gesagt wurde oder immer mal wieder von irgendwelchen Leuten, dass man etwas nicht ist oder niemals sein wird. Also im Prinzip habe ich das im Bildungssystem erlebt, aber ich erlebe das auch im Gefängnis. So selbstkritisch muss ich das auch sagen, dass beide Systeme so ziemlich defizitorientiert sind. Und irgendwann war das bei mir ein Automatismus, so sukzessive, dass ich aufgehört habe, darüber zu reden, was kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dort zu bleiben, wo ich jetzt bin. Dafür bin ich einfach noch zu jung. Am liebsten wäre es mir das Bild, was ich immer zeichne, ist, ich möchte mit 70 auf dem Schaukeln gehen, ja, und dann zurückblicken und sagen, es war verrückt, ja, aber ich habe noch Ziele. Also ich glaube, das, was mir Kraft gibt, ist immer Ziele und Visionen zu haben. Ziele, Träume, also die braucht jeder. Also das gibt mir immer Kraft, genau. Also vielleicht...
Ja. Ist auch das, was du anderen mitgeben würdest, wenn jetzt Leute auch sagen, naja, die Erfahrung kenne ich oder ich habe das auch schon häufiger gehabt, dass man vielleicht auch im eigenen Umfeld zu hören bekommen hat, das ist doch nichts für dich oder das schaffst du nicht, das ist zu groß, was du dir vornimmst, dass man trotzdem dranbleibt an den Zielen oder was ist vielleicht auch dein Tipp für andere, denn du hast ja deine Ziele bis jetzt auch immer verfolgt und vieles davon schon umgesetzt.
Also ich würde jedem sagen, sich selber zu würdigen. Den Tipp habe ich selber bekommen und den würde ich jetzt auch immer wieder weitergeben, zu sagen, sich selbst zu würdigen und sich eine Situation nicht hinzugeben. Also ich hatte so viele Situationen. Es fängt an von einem Mathelehrer auf dem Gymnasium im ersten Schuljahr, also in der 7. Klasse, in dem war das erste Jahr auf dem Gymnasium, und der stellt sich vor einen hin in seinem Chemiekittel. Ich sage auch spaßeshalber gerne Arztkittel, und verschränkt die Arme hinter seinem Rücken und sagt, ihr könnt einfach nicht rechnen. Und er sagt das leise, flüsternd und kalt. Also, und das hat mir nie geholfen, ehrlich gesagt. Also im Gegenteil, es war immer niederträchtig, also niederschlagend. Und ich will das jedem nur mitgeben und sagen, sich einer Situation nicht hinzugeben, auch wenn es weh tut im ersten Falle, aber immer wieder aufzustehen, also, und weiterzumachen. Denkt an den Film Das Streben nach Glück, also mit Tom Hanks, glaube ich, diese eine Szene auf dem Basketballplatz, als eben der Hauptakteur sagt, und basta, ja. Das ist so etwas, was ich jedem immer wieder mitgeben möchte. Also es ist eine meiner Lieblingsszenen überhaupt.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die irgendwo auf dem Weg sind und sich selbst auch Ziele stecken und Dinge vorgenommen haben. Bevor wir schon fast am Ende wieder sind, es geht immer rasend schnell, wenn man erstmal anfängt, über spannende Dinge zu sprechen, würde ich noch zwei Fragen oder eigentlich eine bisschen zweigeteilte Frage an dich stellen wollen. Wenn du jetzt zurückreisen könntest auf deinem Weg, den du schon gemacht hast, einmal gäbe es was, das du verändern würdest, wo du sagen würdest, es war schon okay so, aber wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, das nochmal zu machen, dann würde ich hier mich anders entscheiden. Und als zweites, welche Situation oder welchen Teil vielleicht würdest du gerne nochmal erleben? Du hast vorhin schon mal bei einer Sache so ein bisschen gesagt, vielleicht war es die beste Zeit. Vielleicht gibt es irgendwie was, wo du sagst, da habe ich am meisten mitgenommen, da würde ich nochmal reintauchen.
Das sind echt zwei schwere Fragen, ehrlich.
Ich weiß.
Darüber würde ich mir wieder tagelang Gedanken machen, also, um dir dann eine richtige Antwort zu geben. Aber ich versuche es mal. Für das eine, was ich anders machen würde, also das sind so typische Fragen, die habe ich schon öfters bekommen. Und meistens sage ich dann so, ich werde immer wieder was anderes machen wollen. Warum soll ich denn das schon wieder erleben wollen? Ich weiß doch jetzt, wie es ist. Ja? Warum soll ich denn jetzt nochmal dual studieren? Ja, jetzt, wo ich mich am besten kenne, werde ich den Teufel tun. Also würde ich sagen. Also würde dann mit Absicht dann halt etwas anderes wählen, wie zum Beispiel eben sofort vielleicht soziale Arbeit studieren. Ja, also, und das durchzuziehen mit Leidenschaft. Ja, weil das Themen sind, die mich im Privaten genauso interessieren. Soziale Arbeit. Bezieht sich auch auf meine Herkunft, sage ich mal, meine Oma war Kindergärtnerin als Beispiel, ja, also so ein bisschen der pädagogische Rahmen ist bei mir in der Familie schon gesetzt. Und was ich nochmal, die zweite Frage war ja, was ich nochmal genauso machen würde, ich würde wieder aufs Gymnasium gehen, das steht fest. Also das steht wirklich fest, also ich hatte keine Schullaufbahnempfehlung bekommen, vielleicht hätte ich das vielleicht vorhin nochmal noch sagen sollen. Ich bin trotzdem auf das Gymnasium gegangen, weil meine Mutter mich da sehr, sehr getrimmt hatte und meine Eltern mich unterstützt haben. Ich würde da immer wieder hingehen, auch wenn mir Lehrer sagen, ich wäre nicht geeignet. Ja, ich würde es immer wieder machen. Ich habe es ja am ersten Anlauf alles geschafft. Ja, also das ist so, dieses sich durchzubeißen, immer wieder aufzustehen, das ja muss sein. Also das ist so etwas, ja.
Ja, ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für andere, auf sich selbst zu hören. Das ist ja vielleicht auch ein Fall gewesen, wo man dachte, nee, mein Bauchgefühl ist, ich kann das und ich schaffe das, und auch der eigenen Stimme ein bisschen zu vertrauen. Und ja, das vielleicht noch dann als abschließender Tipp an alle, die uns heute zugehört haben. Und ich habe es gerade schon gesagt, es ging wieder rucki-zucki und viel zu schnell. Wir sind schon am Ende. Ich danke dir sehr, Mike, dass du Zeit hattest heute und uns ein bisschen erzählt hast, was du alles schon gemacht hast, Leute vielleicht auch jetzt damit inspiriert hast, nicht nur für deinen Fachbereich, sondern auch für andere Dinge. Und ja, wir wieder was Neues auch gelernt haben über spannende Studiengänge und spannende Berufsfelder. Danke, dass du dabei warst.
Total gerne. Danke.